Geschichten aus meiner Heimatgemeinde. Ein kleiner Junge war vorne und machte viel Unruhe. Und wie das so ist, irgendwann wird dann auch die Gemeinde unruhig und denkt, wo ist der Vater, wo ist die Mutter? Und dann tauchte tatsächlich der Vater auf, schnappte sich den Jungen, und wir haben in meiner Heimatgemeinde Bad Oeynhausen so einen herrlichen Mittelgang, rechts viele, links viele, und die beiden schnurstracks Richtung Ausgang, und man kann sich ja vorstellen, was dann kommen sollte. Und kurz bevor der Ausgang erreicht wurde, rief der kleine Junge in die Gemeinde hinein: Liebe Gemeinde, bitte betet für mich. Der hat was verstanden von Gebet und von Gemeinde. Ja, ein ganz herzliches Dankeschön für den freundlichen Empfang. Ich freue mich, dass es nach langen Jahren, die ich schon in der Gemeinde Tuttling bin, 7,5 inzwischen, endlich geklappt hat, heute hier bei Ihnen, bei euch zu sein. Es war schon mal vorgesehen, aber da war ich kurzfristig erkrankt und musste absagen. Umso mehr freue ich mich, heute hier zu sein. Ich darf ganz herzliche Grüße mitbringen und ausrichten von meiner Gemeinde in Tuttlingen. Es ist schon angeklungen, Pastor Michael Großklaus ist heute bei uns und tut den Dienst in Tuttlingen. Versuchen wir gedanklich uns 72 Jahre zurück zu versetzen. 9. April 1945. Frühe Morgenstunden. Der bekannte deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer, der heute Morgen schon zitiert worden ist, wird in diesen frühen Morgenstunden, nächsten Sonntag genau 72 Jahre her, im Konzentrationslager Flossenbürg zu seiner Hinrichtung gebracht. Und seine letzten Worte vor der Hinrichtung sollen gewesen sein: Dies ist das Ende. Für mich aber der Beginn des Lebens. Welch einen tiefen Glauben drücken diese Worte aus? Und was für ein missionarisches Zeugnis für diejenigen, die ihn dort hingerichtet haben, für die Gefängniswärter, die dabei waren. Dies ist das Ende. Für mich aber der Beginn des Lebens. Ganz ähnlich drückt es der große Völkermissionar Apostel Paulus in einem Satz aus, den wir vermutlich nie ganz verstehen werden, wenn er sagt: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. To live is Christ, to die is gain. Wir werden heute Morgen nicht nachvollziehen können, auf welche Art und Weise auf der einen Seite der Apostel Paulus und auf der anderen Seite Dietrich Bonhoeffer zu diesem tiefen Glauben gekommen sind. Aber wir werden vielleicht uns ein wenig anschauen können, und vielleicht wird uns das an der einen oder anderen Stelle auch überraschen, welche Auswirkungen so ein tiefer Glaube haben kann. Ich möchte einen Bibeltext lesen aus dem Brief, den der Apostel Paulus an die Christen in der Stadt Philippi geschrieben hat. Wer mitlesen möchte, das erste Kapitel, die Verse 12 bis 26. Dort schreibt Paulus: Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass meine Gefangenschaft sogar zur Verbreitung der guten Nachricht beigetragen hat. Die Beamten am Sitz des Statthalters und alle, die meinen Prozess verfolgt haben, wissen jetzt, dass ich angeklagt bin, weil ich Christus diene. Und gerade weil ich im Gefängnis sitze, sind die meisten Brüder und Schwestern hier am Ort durch den Beistand des Herrn voller Zuversicht. Und sie getrauen sich, die Botschaft Gottes nun erst recht und ohne Furcht weiterzusagen. Manche tun es zwar, weil sie neidisch sind und mich ausstechen wollen, aber andere verkünden Christus in der besten Absicht. Sie tun es aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass Gott mich dazu bestimmt hat, vor Gericht die gute Nachricht zu verteidigen. Die anderen allerdings verbreiten die Botschaft von Christus in unehrlicher und eigennütziger Absicht. Sie wollen mir in meiner Gefangenschaft Kummer bereiten. Aber was macht das? Auch wenn sie es mit Hintergedanken tun und nicht aufrichtig. Die Hauptsache ist, dass Christus auf jede Weise verkündet wird. Darüber freue ich mich. Aber auch künftig werde ich Grund haben, mich zu freuen. Denn ich weiß, dass meine Gefangenschaft, gleichgültig wie sie endet, zu meiner Rettung führt. Das verbürgen mir eure Gebete und Jesus Christus, der mir durch seinen Geist beisteht. Ich hoffe und ich erwarte voller Zuversicht, dass Gott mich nicht im Stich lässt. Ich vertraue darauf, dass auch jetzt, so wie bisher stets, Christus an mir und durch mich groß gemacht wird. Ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe, denn Leben, das ist für mich Christus. Und darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. Aber wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll. Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein. Das wäre bei Weitem das Beste. Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich braucht. Darauf baue ich und bin deshalb ganz sicher, dass ich euch allen erhalten bleibe, denn dann kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. Und ihr werdet euch noch viel zuversichtlicher dessen rühmen können, was Jesus Christus durch mich an euch getan hat, wenn ich wieder bei euch bin und unter euch wirken kann. Soweit Originalton Paulus. Hier lesen wir davon, dass der Apostel Paulus sich freut. Der ganze Philipperbrief ist ja ein Brief, in dem die Freude des Apostels Paulus deutlich wird. Worüber freut er sich hier? Nun, hier in diesem Briefabschnitt bringt Paulus seine Freude über den Fortschritt des Evangeliums trotz seiner eigenen Gefangenschaft zum Ausdruck. Die Hauptsache ist, haben wir gelesen, die Hauptsache ist, dass Christus auf jede Weise verkündet wird. Darüber freue ich mich. Mit anderen Worten, Paulus hat schlicht Freude an der Evangelisation. Und das, obgleich seine persönliche Situation sehr, sehr bedrohlich ist. Denn Paulus, so haben wir gelesen, ist aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus inhaftiert und muss, wie einst Dietrich Bonhoeffer auch, mit seiner Todesstrafe rechnen. Im Römischen Reich war das so. Wahrscheinlich ist das hier bei Ihnen und euch in Villingen ganz anders. Aber viele Christen in der westlichen Welt erleben in der heutigen Zeit etwas anderes als Paulus damals. Sie haben nämlich wenig Freude an Evangelisation. Also bei euch sicherlich alles anders, aber es soll Christen geben, die haben eher wenig Freude an Evangelisation. Sie erleben die Ermutigung, den Aufruf zur Evangelisation eher als Druck. Sie sagen, nein, das ist mir irgendwie zu nah, so eine Pflicht. Und sie versuchen, das von sich zu halten. Es gibt doch da den Ulrich Pazani, der kann gut reden, der soll es tun, aber ich? Also so ein Druck, hier zu evangelisieren, den lasse ich mir nicht machen. Wenn soll es aus mir freiwillig heraus geschehen, aber aus einem Pflichtgefühl, nein, nein. Das möchte ich nicht, sagen viele. Und viele Christen haben Angst davor, ihren Glauben anderen zu bekennen. Man kann im Fernsehen über alle möglichen Themen irgendeine Talkshow sehen. Und das sind teilweise Themen, wo man rote Ohren kriegt. Aber über den Glauben zu sprechen, das ist so intim, das macht man nicht. Viele Christen haben Angst davor, ihren Glauben anderen Menschen zu bekennen. Und dabei ist es doch zumindest in unserem Land so, dass man eigentlich keine besonderen Strafen zu fürchten hätte. Und dennoch hält sich, ist mein Eindruck, die Freude an der Evangelisation bei den meisten Christen in durchaus überschaubaren Grenzen. Es gibt nur wenige, ist mein Eindruck, die wie einst Paulus von sich sagen, dass sie voller Freude evangelisieren. Und daraus ergeben sich mindestens zwei große Probleme. Erstens werden so unzählige Menschen das Evangelium von Jesus Christus, diese einmalige Botschaft, die nur wir als Gemeinde Jesu haben, nie hören. Und unzählige Menschen werden auf ewig verloren sein. Das ist ein großes Problem. Viele Menschen leben in unserer Umgebung, die noch nicht einmal wissen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Unzählige Menschen bleiben mit ihren Sorgen und Nöten, ihrer Schuld allein und werden sterben, bevor sie das Evangelium von Christus erreicht. Ein großes Problem. Menschen sind auf ewig verloren, so sagt es die Bibel. Nur in einem Namen ist das Heil. Nur der Glaube an Jesus Christus bringt die Errettung. Ein großes Problem an mangelnder Freude an der Evangelisation ist es, dass unzählige Menschen das Evangelium nie kennenlernen können. Und das zweite große Problem ist, dass viele Christen mit Schuldgefühlen leben, weil sie wissen, dass sie eigentlich Glauben weitergeben sollten, aber es nicht tun. Und das belastet sie. Das macht ihnen Not, sie schieben es oft weg, aber es taucht immer wieder auf. Eigentlich sollte ich doch. Und darum, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, liebe Gäste, lasst uns heute Morgen doch herausfinden, warum der Apostel Paulus so viel Freude an der Evangelisation hat. Erstens, Verse 12 und 13. Paulus freut sich darüber, dass Gott ihn auch sogar im Gefängnis gebrauchen möchte. Paulus war ja lange Zeit als ein freier Mann umhergezogen, um das Evangelium von Jesus zu verkünden. Und nun war er ein Gefangener. Und man möchte annehmen, dass damit eine weitere missionarische Tätigkeit ausgeschlossen ist. Kurz, seine Mission schien gescheitert, zu Ende. Aber so richtig, inhaftiert, Ende aus, Paulus. Schade, es geht nicht mehr weiter. Doch Paulus erlebt dort in der Gefangenschaft etwas anderes. Er erlebt, wie seine Gefangenschaft die Mission geradezu unterstützt. Wie er mit einmal Möglichkeiten bekommt, zu Menschen zu sprechen, zu denen er nie hätte sprechen können. Menschen vom römischen Staat, zu denen er vermutlich nie Kontakt bekommen hätte, sind mit einmal in seiner Gegenwart und er kann ihnen das Evangelium bezeugen. Und liebe Schwestern und Brüder, es wird ja immer hin und her diskutiert, wie wir das sehen sollen mit den vielen Flüchtlingen. Hand aufs Herz, wer von uns hätte vor wenigen Jahren sich vorstellen können, dass wir Christen in einem sicheren Umfeld die Möglichkeit bekommen, Hunderttausenden von Muslimen das Evangelium zu sagen. Ein guter Freund von mir ist seit Jahren im Nahen Osten, im Jemen, als Missionar unterwegs. einen seiner Leute aus seiner Gruppe, einen Amerikaner, haben sie dort ermordet. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte haben sich christliche Missionare die Zähne ausgebissen. Und sie tun es bis heute in missionarischen Ländern, Evangelium weiterzusagen. Und jetzt spült Gott diese Menschen vor unsere Tür. Wer hätte es sich vorstellen können vor wenigen Jahren? Kaum jemand. Kaum jemand. Paulus erlebt seine Gefangenschaft, bringt ihn in Kontakt mit Menschen, die er sonst nie hätte erreichen können. Und er nutzt es. Er nutzt es, um Evangelium weiterzugeben. Paulus sagt nicht, oh, die Situation ist so fürchterlich, meine Lieben. Bitte betet für mich, dass ich hier schnell wieder rauskomme. Natürlich spielt da auch sein menschliches Verlangen hinein. Wer ist schon gern in einem Gefängnis? Und das war damals nicht so üppig wie heute. Sondern Paulus nutzt die Situation, sagt, gut, jetzt bin ich hier, also nutze ich die Situation. Und Paulus tut etwas anderes, er schreibt Briefe. Er schreibt Briefe an die Menschen, zu denen er jetzt nicht mehr kommen kann. Und ein Teil dieser Briefe wird ein Teil des Neuen Testaments und hat den Lauf der Geschichte für immer verändert. Alles aus dem Gefängnis heraus. Scheinbar zu Ende. Nein. Paulus sieht hier die Möglichkeiten, die Gott ihm gibt. Und liebe Schwestern und Brüder, viele Christen warten, wenn es um das Bekenntnis ihres Glaubens geht, ein Leben lang auf den richtigen Moment. Aber diese richtige Zeit ist nicht irgendwann, sondern jetzt. Jetzt führt uns Gott in die Begegnung mit Menschen. Nicht irgendwann. Wenn wir an unserer Arbeitsstelle Seite an Seite mit Nichtchristen arbeiten, dann ist das jeden Tag eine Chance für das Evangelium. Wenn du zu Hause deine Kinder erziehst, eine großartige Möglichkeit, jungen Menschen das Evangelium zu sagen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott uns als Einzelne und als Gemeinden immer wieder Menschen schickt. Und oft in dem Moment, wo wir gerade das kühle Bier aus dem Kühlschrank holen wollen und der Tatort beginnt, ausgerechnet dann geht das Telefon. Und es ist die Nachbarin, die gerade in der großen Not ist. Und sich überwunden hat, uns anzurufen. Und nach einer Stunde Gespräch kommen wir auf die Sache mit Gott. Wisst ihr, was ich meine? Das ist etwas anderes als der 7. Juni, wo hier die Evangelisationsveranstaltung ist und ich die Nachbarin mit einem Traktat eingeladen habe. Hast du nicht am 7. Juni um 20 Uhr eine Sehnsucht nach Gott? Da hätten wir gerade ein Angebot für dich. Nein, es ist der Sonntagabend, 20.12 Uhr, unmittelbar vor dem Tatort, den wir unbedingt sehen wollen, weil gerade heute Abend ist er wieder aus Münster, nicht? Gott führt Menschen zu uns zu seiner Zeit und die Frage ist, bist du dann bereit? Bist du dann bereit? Ich stelle mir das oft so vor wie die Freiwillige Feuerwehr. Wir leben ja davon, dass es viele freiwillige Feuerwehrbeamte gibt. Nachts um 2:30 brennt es bei dir und du rufst die Feuerwehr. Und der freiwillige Feuerwehrmann sagt, nachts um 2:30, das ist sehr ungünstig. Morgen nach der Arbeit, 17 Uhr, bin ich für dich da, aber jetzt. Das andere ist, du rufst ihn an, er sagt, ich bin bereit, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung, ich müsste meine Schulung machen. Wisst ihr, was ich meine? Ein freiwilliger Feuerwehrmann hat sich vorbereitet auf diese Situation. Sind wir vorbereitet auf den Moment? Und er ist bereit, in dem Moment, wo du seine Hilfe brauchst, für dich da zu sein. Wo dein Haus brennt, ist er da. Und Gott hat unzählige Menschen, wo er nach Leuten sucht, zu denen er sie schicken kann. Das ist wie die Babyklappe, in der ein Kind hineingelegt wird. Und dann das Rote Kreuz oder wer auch immer der Träger ist, gefordert ist, sich dieses Babys anzunehmen. Ihr kennt das, diese Babyklappen, wo Menschen anonym das kleine Baby hineinlegen können. Und dann hat die Organisation, sagen wir das Rote Kreuz, die Aufgabe, dieses Baby zu begleiten, bis es eines Tages groß geworden ist. Wahrscheinlich in einer Pflegefamilie. Und diese Pflegefamilien, das sind die Gemeinden. Und jetzt stellt euch vor, dieses Baby wird in die Klappe gelegt und das Rote Kreuz geht einmal in der Woche vorbei und sagt, ich guck mal, ob da eines drin liegt. Oder sagt, da hat jetzt jahrelang kein Baby drin gelegen, jetzt liegt da eines drin, was machen wir jetzt mit dem? Wir sollten mal einen Arbeitskreis über Evangelisation gründen. Wisst ihr, was ich meine? Gott bringt dich in die Begegnung mit Menschen. Und auch wenn du sagst, werde ich dem gewachsen sein? Ich bin davon überzeugt, Gott überfordert uns nicht. Du kannst jeden Morgen, wenn du aufstehst, dieses Gebet sprechen, dass du sagst, Herr, ich möchte offen sein für das, was heute geschieht. Und wenn du Menschen in meine Nähe führst und wenn du mich gebrauchen möchtest, dass irgendjemand heute dir näher kommt, dann will ich bereit sein. Du weißt, ich bin echt schlecht im Reden. Und bei irgendwelchen Glaubensfragen laufe ich auch lieber zu meinem Pastor, weil der kann das richtig gut, der ist sogar Doktor hier. Aber ich will darauf vertrauen, dass das, was ich in diesem Gespräch, in dieser Begegnung brauche, dass ich alles dafür mitbringe. Herr, wenn du mir heute jemanden schickst, will ich da sein. Und liebe Schwestern und Brüder, ich bin überzeugt, wir können uns vor Menschen nicht retten, die Gott zu uns persönlich und in die Gemeinde geschickt. Denn Gott sucht solche Christen. Gott sucht solche Gemeinden. Es sind seine Babyklappen. Dafür ist Gemeinde Jesu da. Und Paulus erlebt es dort. Er nutzt die Situation dort im Gefängnis. Er spricht mit den Menschen, auf die er sonst nie getroffen wäre. Und er schreibt die Briefe, die die Geschichte der Welt mit verändert haben. Und dann geschieht etwas ganz, ganz Faszinierendes. Wenn man spürt, dass Gott einen gebraucht, um Menschen näher zu Jesus zu bringen, was passiert mit einem selber? Wer hat das schon mal erlebt, von Gott gebraucht zu werden? Was passiert in dir? Welches Gefühl stellt sich ein? Bitte? Freude, natürlich. Das ist das Kuriose. Wir sind unser ganzes Leben lang normalerweise ausgerichtet, für uns die besten Dinge zu sichern. Wir haben persönlich überhaupt nichts davon, dass unser Nachbar Jesus findet, denn wir sind gerettet auch ohne unseren Nachbarn. Gott macht unsere Erlösung nicht davon abhängig, ob unser Nachbar gerettet ist. Wir haben überhaupt nichts von Evangelisation persönlich gesehen. Aber der Heilige Geist schenkt eine Freude. Das ist das Geheimnis Gottes. Dass er sagt, du gewinnst mehr, wenn du dein Leben für andere investierst, als wenn du immer nur an dich denkst. Freude ist diese Frucht des Heiligen Geistes, die er schenkt, wenn wir bereit sind, für ihn da zu sein. Und jeder von uns kann genau diese Freude erleben. Schlicht, wenn du sagst, Herr, ich kann echt nicht viel bringen, aber das, was ich kann, das möchte ich dann tun, wenn du mich in die Situation führst. Also, sei bereit, so wie es Paulus damals im Gefängnis war. Der zweite Grund, warum Paulus so viel Freude an Evangelisation hat, das ist seine Beobachtung, dass andere Christen zum Bekenntnis ihres Glaubens ermutigt wurden. Verse 14 bis 17. Diese Tatsache birgt wiederum ein Geheimnis. Denn jeder normale Mensch fragt sich, warum werden Christen zum Bekenntnis ihres Glaubens ermutigt, wenn sie sehen, dass einer von ihnen genau deswegen ins Gefängnis gekommen ist? Der berühmte Kirchenlehrer der Antike, Tertullian, schrieb: Semen est sanguis Christianorum, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Nehmen wir ein Beispiel aus heutiger Zeit. In China etwa kommen täglich Tausende von Menschen zum Glauben an Jesus Christus, obgleich Christen dort verfolgt werden und mit Strafe und Gefängnis wegen ihres Glaubens rechnen müssen. In unserer Welt dagegen, wo eigentlich überhaupt gar keine Strafe und Bedrohung droht, ist das in dem Fall, in diesem Maß nicht der Fall. Wie ist das zu erklären? Nun, zunächst einmal stellen wir fest, dass die Gefangenschaft des Glaubens nochmal wegen seines Glaubens ein Grund ist, weshalb andere Christen in ihrem Vertrauen auf Jesus wachsen. Sie treten nämlich an die Stelle von Paulus, das Evangelium weiterzugeben. Und zum anderen bringt Paulus seine Fesseln mit dem Leiden von Jesus Christus in Verbindung. So wie Christus leiden musste, um die Verlorenen mit Gott versöhnen zu können. Einen anderen Weg gab es nicht, als diesen Weg des Leids bis zum Kreuz. So wie Christus leiden musste, um die Verlorenen mit Gott versöhnen zu können, kann es sein, dass auch Christen leiden müssen wegen des Evangeliums. Das aufgrund des Glaubens erfahrene Leid des Paulus wird zum Teil seiner Verkündigung. Sagen wir es mit anderen Worten. Als Christen geben wir nicht nur Zeugnis über unseren Glauben mit Worten, sondern auch durch die Nachteile, die wir aufgrund unseres Glaubens in Kauf nehmen. Das muss nun nicht hier in Deutschland gleich der Gefängnisaufenthalt sein, aber das geht schon am Sonntagmorgen los. Wenn eure Nachbarn feststellen, in welcher Herrgottsfrühe ihr euch aufmacht. Die sind fromm, meine Nachbarn, und die fahren jeden Sonntagmorgen in den Gottesdienst. Ach, ein wunderbarer Tag, um auszuschlafen, um in Ruhe zu frühstücken und dann den Tag zu genießen, nicht wahr? Das müsste mir mal passieren, sagen eure Nachbarn, jeden Sonntag so früh aufstehen. Und ich kenne noch die Zeit, wo ein baptistischer Gottesdienst um 9.30 Uhr begann. Und wenn ich um 2:30 aus der Disco kam als junger Mensch, dann war das ein Nachteil. Menschen sehen das. Menschen fragen sich, warum du deine Lohnsteuererklärung korrekt ausfüllst. Gibt es irgendeinen in Deutschland, der das macht? Fragen sie. Und wer das tut, also dem Staat, der, ja, ihr wisst ja, der nimmt mir so viel, da kann ich an anderer Stelle auch mal ein bisschen Ausgleich schaffen. Wenn ihr darüber ins Gespräch kommt und sagt, ihr macht das korrekt, dann sagen sie, solche Nachteile, die will ich nicht. Deswegen bleib du bei deinem Glauben und ich bleibe ohne den Glauben unterwegs. Oder dein Verhalten an der Arbeitsstelle. Sie beobachten dich. Und sie spüren, wo es vielleicht Nachteile gibt aus ihrer Sicht. Mit anderen Worten, du verkündest deinen Glauben immer, auch wenn du es nicht mit Worten tust. Auch wenn du es nicht bewusst tust. Menschen beobachten dich, wenn sie wissen, dass du Christ bist. Sie beobachten zum Beispiel, wie du mit deinem Geld umgehst. Ob du über deine Arbeitskollegen auch herziehst. Wie dein Verhältnis zum Chef ist. Wie es mit deiner Ehe steht, wie du deine Kinder erziehst. All das beobachten sie. Und sie sagen, zum Glück glaube ich nicht, denn diese Nachteile, die möchte ich nicht. Und nun nochmal die Frage, warum aber ist die missionarische Wirkung umso größer, je größer die Nachteile sind? Und die Antwort geht so. Die Nachteile beweisen den Wert deines Glaubens. Niemand ist bereit, für etwas Belangloses sein Geld zu geben oder gar sein Leben zu riskieren. Niemand ist bereit, für etwas Belangloses hier runterzufallen, am Sonntagmorgen früh aufzustehen. Niemand ist bereit, für etwas Belangloses eine korrekte Steuererklärung abzugeben. Aber in dem Maß, wie uns das Evangelium im Leben prägt, wird deutlich, welchen Wert der Glaube hat. Und wenn jemand bereit ist, sein Leben für den Glauben zu geben, dann muss es wirklich eine tiefe, tiefe Bedeutung für ihn haben. Je mehr uns etwas wert ist, liebe Schwestern und Brüder, desto mehr Zeit investieren wir, desto mehr Geld investieren wir. Es ist manchmal überraschend. Das Verhältnis des Wertes der Autos, die vor einem Gemeindehaus stehen, mit den Gaben, die eine Gemeinde zusammenlegt. Wisst ihr, was ich meine? Es ist manchmal erstaunlich, wie viel Zeit Menschen vor dem Fernseher, vor dem Internet mit ihrem Smartphone verbringen, aber keine Zeit haben für die Sache Jesu. Das müssen wir doch verstehen. Dass ich hier nicht mithelfen kann. Dass ich hier nicht hinkommen kann. Was uns wichtig ist, was uns wert ist, da geben wir unsere Zeit. Da geben wir unser Geld. Und darum ist Paulus so voller Freude, dass es da Christen gibt, die sich dafür investieren, Evangelium weiterzugeben, weil er den Wert erkennt, den das Evangelium für sie hat. Wir hatten vor einigen Wochen bei uns in Tuttlingen Carlos Waldo, Missionssekretär der Europäisch-Baptistischen Mission, zu Gast. Und er hat uns erzählt von Adrian Campero, einem Quechua-Indianer in Peru, der als Missionar unter seinem Volk dreimal von Kriminellen entführt wurde und nur durch Gottes wunderbares Eingreifen errettet wurde. Also wenn mich einmal einer mitnimmt, dann überlege ich mir, ob ich weitermache. Und Adrian Campero hat es dreimal erlebt und ist immer noch im Namen Jesu unter seinen Leuten unterwegs, weil es ihm so wichtig ist, dass seine Landsleute Jesus Christus kennen und lieben lernen. Und dieses Verhalten ist ein viel, viel größeres Zeugnis als alle Worte, die er je in seinem Leben sprechen kann. Denn jeder, der davon hört, weiß, was es ihm bedeutet, mit Christus unterwegs zu sein. Und wenn es sein Leben kostet, er geht diesen Weg weiter. Und auch uns in Tuttlingen hat das berührt. Und vielleicht euch auch hier, dieser Mann, weit weg in Peru, stärkt unseren Glauben. Dadurch, dass wir sehen, was ihm seine Nachfolge wert ist. Schauen wir auf den dritten und letzten Grund, den wir in unserem heutigen Bibeltext entdecken können. Der Apostel Paulus hat Freude an der Evangelisation, weil Christus der wichtigste Inhalt seines Lebens ist und deshalb selbst sein Sterben für ihn Gewinn bzw. Gewinnen bedeuten würde. Diese Verse 18 bis 26 geben uns einen tiefen, tiefen Einblick in das Seelenleben von Paulus. Er ist zwischen zwei starken Wünschen hin und her gerissen. Er möchte einerseits bei Christus sein und er möchte andererseits bei der Gemeinde in Philippi sein. Er hofft aufgrund seiner dienenden Herzenshaltung, bald freizukommen und die Philippa nochmal wiederzusehen. Doch ein möglicher Märtyrertod hat für Paulus den Schrecken verloren. Er liebt das Leben, auf jeden Fall, aber er fürchtet sich auch nicht vor dem Sterben. Denn Sterben, im Sterben kommt das Leben mit Christus zur Vollendung. Für mich ist das Leben Christus und das Sterben ist für mich Gewinn. Mit anderen Worten, Paulus geht es, ob er lebt oder ob er sterben muss, immer um eines, um Christus. Und er weiß, dass sowohl durch sein Leben als auch durch seinen möglichen Märtyrertod Christus verherrlicht wird. Und darum ist ihm selbst das Sterben Gewinn. Denn einerseits wäre er bei Christus. Und andererseits, liebe Schwestern und Brüder, weiß er, dass durch seinen Tod unzählige andere Menschen ermutigt würden, die Sache mit Jesus zu wagen. Wenn der in den Tod geht, muss an der Sache was dran sein. Und das ermutigt sie. Und so ist es bis heute geblieben. Kurz, die absolute Priorität in seinem Leben hat für Paulus, dass Christus groß gemacht wird. Und weil Paulus so eng mit Christus verbunden ist, darum ist er so voller Freude, das tun zu können, was auch Jesus tat und bis heute Jesus als auferstandener Herr tut. Nachzulesen, Lukas Evangelium 19, Vers 10, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Liebe Gemeindefamilie, der Theologe Detlef Heuser schreibt, im postmodernen, geprägten christlichen und gemeindlichen Leben stellt sich die Frage, ob Leben nicht oft bestimmt wird als Leben ist Christus plus ... Arbeit, Beruf, Familie, Hobby, Freizeit. All dies hat das Potenzial, in der Lebenspraxis gewollt oder ungewollt in Konkurrenz zu Christus zu treten. Und selbst wenn die Wahrheit, dass Christus der Sinn des Lebens ist, anerkannt wird, heißt dies noch lange nicht, dass die Leidenschaft nicht doch bei den Plusfaktoren liegt. Freude an Evangelisation ist bei Christen keine Selbstverständlichkeit. Aber bei der ungeheuren Menge der verlorenen Menschen, liebe Schwestern und Brüder, bei der ungeheuren Menge der verlorenen Menschen um uns herum, ist es so, so wichtig, dass auch wir Freude an Evangelisation haben oder dringend bekommen. Wenn wir Christen nicht evangelisieren, wird es niemand tun. Es wird niemand tun. Es gibt keine Alternative zur Gemeinde Jesu an dieser Stelle. Und deswegen, liebe Schwestern und Brüder, ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde Jesu nicht alles Mögliche machen, sondern unser Kerngeschäft betreiben. Ich möchte nichts gegen Volleyballgruppen sagen oder gegen Kaffee trinken. Versteht mich überhaupt nicht falsch. Aber das gibt es auch bei den Johannitern, das gibt es auch im Sportverein hier in Villingen und in Schwenningen. Aber Menschen das Evangelium zu sagen, das können sie nicht. Das können nur wir. Und das sollten wir tun. Und das dürfen wir tun, und zwar mit Freude. Bei Paulus, da können wir das sehen, welch einen hohen Wert die christliche Botschaft und Christus selbst für ihn hatte. Denn die Evangelisation hat er vor aller eigenen Belange gestellt. Und an dem, was er schreibt, da können wir auch den Zusammenhang erahnen zwischen seiner ganz tiefen inneren Beziehung zu Christus und seiner Bereitschaft, sich gebrauchen zu lassen, dafür das Evangelium weiterzugeben. Mit anderen Worten, und das ist mir nochmal ganz wichtig am Schluss meiner viel zu lang gewordenen Predigt, Entschuldigung. Die enge Verbundenheit mit Christus, die persönliche enge Verbundenheit mit Christus und die Freude an der Evangelisation, die hängen offensichtlich zusammen. Und dass wir mehr und mehr uns ganz persönlich und auch als Gemeinde mit Christus verbinden, das ist ein wirklich lohnendes Ziel, liebe Schwestern und Brüder. So dass auch jeder von uns, so wie einst Paulus mit ehrlichem Herzen sagen kann, die Hauptsache ist, dass Christus auf jede Weise verkündet wird, darüber freue ich mich. Amen.